Ja, zunächst freue ich mich, wieder hier zu sein. Vielen Dank auch für das Wiedersehen mit lieben Geschwistern. Ist jetzt schon einige Jahre her und ihr merkt, wie sich hier die Oberfläche auflockert. Ich habe also empirisch festgestellt, es begann mein Haarausfall mit Tschernobyl. Das war ja vor genau 25 Jahren, 26. April 1986. Ich fürchte, Fukushima gibt mir jetzt den Rest. Aber das ist jetzt nicht ganz ernst gemeinte Randbemerkung. Folgendes, ich möchte heute sprechen über den Einzug Jesu in Jerusalem. Man sagt in der Kirchengeschichte Palmsonntag. Ich bin 14 Tage zu früh, aber es ist ja ein flexibles Fest. Es wurde ja bei dem Konzil zu Nicäa 325 nach Christus festgelegt, Ostern ist der erste Sonntag nach Frühlingsvollmond. Und demnach ist das eben ein variierendes Fest und kann man also jetzt Palmsonntag zu verschiedenen Daten diese Botschaft bringen. Ich bekenne es gleich im Zuge der Plagiatsaffäre. Ich habe die Grundgedanken von Arnold Fruchtenbaum. Ich pflegte zu sagen, je weniger er hat kapiert, desto häufiger wird dann kopiert. Also das vorweg. Aber wollen wir mit Gottes Gnade uns diesem Ereignis zuwenden, dass in allen vier Evangelien erwähnt wird, es ist diese berühmte Prophetie aus Sacharja 9, siehe, dein König kommt. Der Einzug Jesu in Jerusalem, so jetzt haben wir den Vorführeffekt. Ja. In Matthäus 21, beim Einzug Jesu in Jerusalem, wird unser Herr sozusagen öffentlich vor aller Augen in Israel offenbar. Und Johannes der Täufer stellt ihn ja vor als das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Es steht hier im Kontext nicht die Sünden, sondern Einzahl, Singular, die Sünde, das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Und es wurde ja laut 2. Mose 12 am 10. Tag des Monats Nisan das Lamm ausgesondert, bevor Israel Ägypten verlassen hat. Es wurde einer öffentlichen Inspektion unterzogen. Es musste fehlerlos sein und wurde am 14. Tag geschlachtet. Also es waren 4 Tage sozusagen einer Art öffentlichen Inspektion. Und der Herr reitet jetzt ein in Jerusalem. Und jetzt haben wir hier diesen Text. Die Menge aber, die ihm voranging und nachfolge, schrie Hosianna, dem Sohn Davids, gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe. Und als er in Jerusalem einzog, erregte sich die ganze Stadt und fragte, wer ist das? Also es ist jetzt nicht mehr sozusagen im kleineren Kreis, die ganze Stadt öffentlich. Er wird messianisch begrüßt, Baruch haba b'shem Adonai. Gelobt sei der, der kommt im Namen des Herrn. Keine Angst, viel mehr Hebräisch kann ich nicht, außer so seltene Worte wie Amen und Halleluja. Nicht, dass ihr meint, ich verstünde auch noch viel von Hebräisch. Er wird messianisch empfangen. Und liebe Freunde, hätten wir damals gelebt, wären Augenzeugen gewesen, hätten wir gedacht, jetzt beginnt eigentlich der Triumph. Kann man mich hoffentlich gut verstehen? Und jetzt wird das Lamm Gottes, er ist öffentlich, von 4 verschiedenen Personengruppen getestet. So wie nochmal 2. Mose, wo wir lesen in Kapitel 12, dass am 10. Tag des Monats Nisan ausgesondert wurde, das Lamm, einjährig, fehlerfrei, männlich, musste fehlerlos sein. Und wenn es diesen Test, dass es fehlerlos war, bestanden hatte, wurde es am 14. Tag, am Monat Nisan, mit dem dann die Juden ihre Zeitzählung begannen, geschlachtet. Und jetzt der Herr also Einzug in Jerusalem und ein vierfacher Test. Die erste Personengruppe von den Hohepriestern und Ältesten des Volkes, Frage nach Jesu Vollmacht. Die Verse Matthäus 21, 23 bis 27. Und als er in den Tempel kam, blauer Polo, HN, KN 318 soll bitte wegfahren. Es tut mir leid, ich will lieber, dass die Leute hereinkommen und auf dass das Haus voll werde, aber jetzt müssen wir doch einige davon jagen, aber nur kurzfristig. Also HN mit der Nummer HN KN 318. Wem immer der Wagen gehört. Zurück zu dieser ersten Personengruppe. Und als er in den Tempel kam und lehrte, traten zu ihm die Hohenpriester und die Ältesten im Volk und sprachen, aus was für Vollmacht tust du das und wer hat dir die Vollmacht gegeben? Und liebe Freunde, diese Frage ist eigentlich heilsentscheidend. Das A und das O. Da steht jemand und er sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aus welcher Autorität sagst du das? Ist das Einbildung? Oder ist es göttlich? Und das ist nicht eine Randfrage. Jesus aber antwortete und sprach zu ihnen, ich will euch auch ein Wort fragen. Wenn ihr mir das saget, will ich euch auch sagen, aus was für Vollmacht ich das tue. Woher war die Taufe des Johannes? War sie vom Himmel oder von den Menschen? Da bedachten sie es bei sich selber und sprachen, sagen wir, sie sei vom Himmel gewesen, so wird er zu uns sagen, warum glaubtet ihr ihm denn nicht? Und so war es, sie lehnten das ab. Wir lesen das in Lukas 7, in Vers 30, wenn ich mich richtig entsinne, aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, lesen wir Vers 29, Lukas 7, Vers 29 und 30. Und alles Volk, das ihn hörte, und die Zöllner gaben Gott Recht und ließen sich taufen mit der Taufe des Johannes. Es war eine Taufe zur Buße. Ein Mensch, der Buße tut, gibt Gott Recht. Er verurteilt sich selber und gibt Gott Recht. Ähnlich wie dieser Schächer. Dieser hat nichts Unrechtes getan. Wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Aber die Pharisäer und Schriftgelehrten, die waren ja gerecht in ihren eigenen Augen, verachteten, was Gott ihnen zugedacht hatten und ließen sich nicht von ihm taufen. Und ich erwähne das hier auch gleich, jeder Mensch, der es ablehnt, das Angebot Gottes, das heute eben im Kreuz von Golgatha, im Evangelium vorhanden ist, er verachtet Gott. Er hält an seiner eigenen Gerechtigkeit und seinen eigenen Wegen fest. Also, wenn wir sagen, sie war von Johannes, dann wird uns antworten, warum glaubtet ihr denn nicht? Denn sie haben ja Johannes den Täufer abgelehnt. Und Johannes hat ja Jesus als das Lamm Gottes proklamiert. Hätten sie gesagt, ja, die Taufe des Johannes war von Gott, dann hätte er sofort sagen können, und bitte, er hat mich bestätigt. Nun, das wollten sie auch nicht. Sagen wir aber, sie sei von Menschen, so müssen wir uns vor dem Volk fürchten, denn sie halten alle Johannes für einen Propheten. Und sie antworteten Jesus und sprachen, wir wissen es nicht. Da sprach er zu ihnen, so sage ich euch auch nicht, aus was für Vollmacht ich das tue. Und liebe Freunde, wir haben es vorhin aufgezeigt, der Einzug Jesu in Jerusalem. Man könnte meinen, es beginnt das messianische Friedensreich, die große Jesus-Begeisterung, eine Art Jesus-People-Welle. Aber vorher lesen wir ja, wie der Herr den Feigenbaum verflucht, das Symbol für das nationale Israel. Es wird eben nicht aufblühen, es kommt unter das Gericht. Der Herr kannte die Herzen, er wusste die Menge, die erst rief Hosianna, paar Tage danach kreuzige ihn. Und hier beginnt das Gericht. Es hat jemand mal gefragt, was muss ich tun, um Gott kennenzulernen? Und er sagt dem Verkündiger, es gibt eine Voraussetzung, du musst wahrhaftig sein. Und sie sind es nicht. Sie sind nicht aufrichtig. Sie drücken herum und dann schweigt Gott. Dann zieht sich Gott zurück. Da könnte ich manches Beispiel erzählen. Ich bin ja, als ich noch Student war, in Wien zum Glauben gekommen. Und an der Hochschule, wo ich war, waren jede Menge Katholiken, prächtige Menschen. Etliche haben ihren Glauben auch ernst genommen, andere mehr Tradition. Und sie waren dann doch angesprochen durch das lebendige Zeugnis. Und wenn wir dann fragten, glaubst du an Jesus, dann merkte man, ja, wenn ich jetzt sage ja, dann wird er mich fragen, warum willst du dich nicht bekehren? Wenn ich sage nein, dann wird er mich fragen, warum gehst du denn überhaupt in die Kirche? Ja, das kann man nicht so einfach sagen. Das ist zu simplifizierend und so weiter. Merkte man, wie sie auswichen und nicht wahrhaftig waren. Und dann schweigt Gott. Und hier beginnt das Gericht. Denn der Ratschluss Gottes wurde ja nur einem Volk zuteil. Gott hat praktisch bis Pfingsten nur Hebräisch gesprochen. Den Juden ist anvertraut, was Gott geredet hat. Und jetzt nichts mehr. Und wenn Sie Mose lesen, haben Sie die Decke vor ihrem Herzen. Und ich werde nicht vergessen, wie Wilhelm Busch in seinem Vortrag meine Erfahrungen mit der Gestapo sagte, es kann Gericht Gottes sein, dass Gott seinen ganzen Volk schweigt, als er im Gefängnis saß in der Nazizeit. Also, dann sage ich euch auch nicht, aus welcher Vollmacht ich das tue. Ist interessant, bei Markus, wo uns dasselbe Ereignis berichtet wird in Markus 11. Und Markus ist ja eigentlich die schmälere Fassung. Das hat ja auch seine Gründe. Ich denke, ihr wisst das alle. Matthäus schildert Jesus als König, Markus als Knecht, Lukas als Mensch und Johannes Gott. Und es gibt keine größeren Widersprüche. Wer König ist, ist nicht Knecht. Wer Mensch ist, ist nicht Gott. Und das wird in Jesus von Nazareth in einer wunderbaren Weise harmonisiert. Aber interessanterweise bei dem sonst so schmalen Evangelium, Markus, da steht zweimal, antwortet mir. Und wenn die Bibel etwas wiederholt, dann legt sie besondere Betonung darauf. So wie wenn ich jemand sagen würde, du, also vergiss nicht, den Brief einzuwerfen. Und bevor ich wegfahre, also bitte vergiss nicht. Warum? Weil es mir besonders wichtig ist. Und Anthropos heißt ja der nach oben Gewandte. Der Mensch ist gebaut für das Reden Gottes. Ohne ein Gegenüber degeneriert der Mensch. Wird er korrupt? Du und ich, wir sind von Natur aus korrupt. Das ist ja der Grundfehler der EU, der EU-Charta. Gott ist draußen und wir züchten uns eine korrupte Mafia schlimmster Ordnung. Und Gott geht uns nach und er möchte mit uns in den Dialog. Das ist dieser menschensuchende Gott. Wir wissen ja schon im Paradies, Adam, wo bist du? Antwortet mir. Er ist gekommen in diese Knechtsgestalt. Antwortet mir. Er geht uns nach und wir sind gewöhnlich auf der Flucht und wir ziehen uns zurück. Es gibt nur eine Voraussetzung, du musst wahrhaftig sein. Und liebe Seele, du kannst es ihm ja sagen, dass du gar nicht gerne mit ihm reden möchtest oder auf der Flucht bist. Er weiß es sowieso. In dem Moment, wo du ehrlich wirst, hast du Gott auf deiner Seite. Jesus hat nie Menschen, die ehrlich zu ihm kamen, zurückgewiesen. Und sei das Allerschlimmste, was sie brachten. Aber dort, wo man so tat, da sei man in Ordnung, da wurde es gefährlich. Also, Gott schweigt. Eine Phase des Gerichts. Jetzt die zweite Personengruppe. Also der erste Test war durch die Hohepriester und Ältesten. Die zweite ist des Herodes Leute und die Jünger der Pharisäer. Jetzt kommt die Geschichte mit den Zinsgroschen. Bin ich zu schnell? Also ich versuche deutlich zu sprechen. Wird womöglich etwas länger. Ihr wisst, mein Lieblingsvers, Apostelgeschichte 20,9. Da Paulus die Rede bis Mitternacht hinzog. Apostolisch, ja? Bis Mitternacht. Lieber etwas länger, aber dafür versuche ich deutlich zu sprechen. Schaut, jetzt die Geschichte mit den Zinsgroschen. Sie sandten aus zu ihm ihre Jünger samt den Anhängern des Herodes, die sprachen, Meister, wir wissen, dass du wahrhaftig bist und lehrst den Weg Gottes recht und fragst niemand nach niemand, denn du achtest nicht das Ansehen der Menschen. Also mit ganz holden Tönen. Und damit haben sie sich selber eigentlich schon verurteilt. Denn das sind die Eigenschaften Gottes. Nur Gott allein kann gerecht richten. Nur Gott fragt nicht nach dem Ansehen der Menschen. Das vermag kein Mensch. Wir sind alle bestechlich. Wir sind alle voreingenommen. Es ist praktisch niemand objektiv. Also sie richten sich damit selber. Sie sagen mit anderen Worten, nach den Maßstäben, die uns Mose offenbart hat, bist du eigentlich göttlich, bist du Gott. Also ganz holde Begrüßung. Und darum sage uns, was meinst du? Ist's recht, dass man dem Kaiser Steuer zahle oder nicht? Also wir lesen eingangs in Vers 15, da gingen die Pharisäer hin und hielten einen Rat, wie sie ihn fingen in seiner Rede. Versteht ihr, das Lamm wird getestet, ist ein Fehler da. Und der Knecht ist bekanntlich nicht größer als sein Herr. Haben sie unseren Herrn versucht, zu Fall zu bringen, werden sie es noch viel mehr mit uns versuchen. Und das geschieht ja manchmal bei so Talkshows, dass man mit freundlichen Worten da so auf eine Lichtung gelockt wird, um dann zum Abschuss freigegeben zu werden. Und da sind dann holdselige Worte, ja, und wir respektieren, und wie ist denn das, und ja, meinen Sie denn, Herr Sowieso, dass die Erde wirklich in 6 Tagen geschaffen wurde und so weiter. Und die haben da ihre Tricks. Und das war schon eine fiese Falle. Es gab menschlich gesprochen keinen drinnen. Hätte er gesagt, ihr müsst den Kaiser Steuern geben, dann hätten sie gesagt, er kann nicht der Messias sein. Er ist ein Lakai der Römer. Die Zöllner, die mit den Römern zusammengearbeitet haben, waren verachtet. Das Wort Zöllner und Sünder war synonym, war auf gleicher Ebene. Hätte er gesagt, ihr sollt dem Kaiser nicht Steuern geben, dann hätten sie ihn bei der römischen Verwaltung angeschwärzt, der ruft zum Aufstand auf. Es gab also menschlich gesprochen keinen drinnen. Und ich habe so die Gabe des Fettnapfes, ich werde voll hineingesegelt. Whatever a Fettnapf is in English. I must look it up myself. Und da aber der Herr merkte ihre Bosheit, mal schauen, ob wir das auch noch haben. Nein, da kommen wir zum dritten. Da nun Jesus merkte ihre Bosheit, sprach er, ihr Heuchler, was versuchet ihr mich? Also holdselige Zungen, Meister, wir wissen, und du bist gerecht und. Weiset mir die Steuermünze. Und damit hat er sie schon gedemütigt. Hat er sie eigentlich schon, ja, dahin gebracht, dass sie sich selber verurteilten, denn wessen Geld ich habe, wessen Münzen ich habe, unter dessen Autorität stand ich. Und damit haben sie eigentlich bezeugt mit dieser Steuermünze, wir sind dem Cäsar unterworfen. Und wir wissen ja, wie der Herr antwortet, er sprach zu ihnen, wes ist das Bild und die Aufschrift? Sie sprachen zu ihm des Kaisers. Da sprach er zu ihnen, so gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gott, was Gottes ist. Da sie das hörten, verwunderten sie sich und ließen ihn und gingen davon. Also da standen die da mit abgesägten Hosenbeinen, wussten nichts mehr zu sagen. Also damals gab es noch nicht Hosen, die gibt es erst seit den Skythen, Jahrhunderte später. Also mit diesen langen Röcken und wussten nichts mehr zu sagen. Und das ist göttlich. Also sowas kann man sich nicht erfinden, so eine Antwort. Einfache Fischersleute oder Matthäus, ein Zöllner, der das geschrieben haben soll. Das ist göttliche Weisheit. Jetzt kommt die dritte Gruppe, die Sadduzäer. Es gab ja zur Zeit Jesu diese 3 großen Strömungen, Pharisäer, Essener, Sadduzäer. Jetzt kommen die Sadduzäer. Und die kommen mit so einer Fangfrage. Und die hatten sich so Fragen ausgedacht. An demselben Tage traten zu ihm die Sadduzäer, Matthäus 22, die Verse 23 bis 33, die dafür halten, es gebe kein Auferstehen, und fragten ihn und sprachen, Meister, Mose hat gesagt, wenn einer stirbt und hat nicht Kinder, so soll sein Bruder die Frau zum Weibe nehmen und seinem Bruder Nachkommen erwecken. die sogenannte Levirats-Ehe. Nun sind bei uns gewesen 7 Brüder, der erste freit und starb. Und weil er nicht nachkommen hatte, ließ er seine Frau seinem Bruder. Desgleichen der zweite und der dritte bis an den 7. Zuletzt nach allen starb die Frau. Nun in der Auferstehung, wessen Frau wird sie sein unter den 7? Sie haben sie ja alle gehabt. Und haben sich die Sadduzäer so Fangfragen ausgedacht gegenüber ihren Gegnern, den Pharisäern, die das alles glaubten, Auferstehung von den Toten, Weiterleben nach dem Tode. Und da standen die dumm da. Fruchtenbaum sagte, wenn ich das gehört hätte, hätte ich eine Untersuchung beantragt. Hier stimmt etwas nicht. Hier ist eine Black Widow, eine schwarze Witwe. Wenn immer die verheiratet wird, der Mann stirbt auffallend schnell. Aber das war so eine Randbemerkung vom Fruchtenbaum. Also sie haben sich diese Fragen ausgedacht, um die Pharisäer dumm dastehen zu lassen. Und der Herr sagt, ihr irret und kennet die Schrift nicht, noch die Kraft Gottes. In der Auferstehung werden sie weder freien, noch sich freien lassen, sondern sie sind gleich wie die Engel im Himmel. Habt ihr aber nicht gelesen von der Auferstehung der Toten, was euch gesagt ist von Gott, da er spricht, ich bin der Gott Abrahams und der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und da sie solches das Volk hörte, entsetzten sie sich über seine Lehre. Da hat es folgende Bewandtnis. Die Sadduzäer, die glaubten an keine Auferstehung, an keinen Engel, an keinen Geist. Es waren sozusagen so Proto-Bultmann-Typen, die Vorläufer unserer modernen Theologen. Aber die haben andererseits sie haben ja die Hohepriester gestellt zur Zeit Jesu, andererseits haben sie sich als besonders fromm deklariert, ausgegeben, weil sie sagten, wir glauben nur, was Mose gesagt hat. Und Mose redet nicht von der Auferstehung der Toten. Wir sind also besonders fromm, wir nehmen alles andere nicht an. Und sie haben die prophetischen Schriften nicht als kanonisch anerkannt. Ja, es steht bei Jesaja, deine Toten werden leben. Es steht bei Daniel, dass sie auferstehen werden. Aber das war für die eben nicht anerkannt, nur bei Mose. Und jetzt zitiert der Herr aus 2. Mose, ich bin der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Und da sind die fassungslos. Da wissen die nichts mehr zu sagen. Deswegen das Volk entsetzte sich über seine Lehre. Und es ist jetzt Folgendes, liebe Freunde. Wir haben bei Markus und bei Lukas eine Randbemerkung. Welche aber gewürdigt werden, jene Welt zu erlangen und die Auferstehung von den Toten, die werden weder heiraten noch sich heiraten lassen. Zum Leidwesen der Moslems und der Shahid steht das hier. Denn sie können hinfort auch nicht sterben, denn sie sind den Engeln gleich. Und Gottes Kinder, weil sie Kinder der Auferstehung sind. Dass aber die Toten auferstehen, darauf hat auch Mose gedeutet beim Dornbusch, wo er den Herrn nennt, Gott Abrahams, den Gott Isaaks und den Gott Jakobs. Und Gott ist nicht ein Gott der Toten, sondern der Lebendigen. Es steht bei Markus und bei Lukas diese kleine Randbemerkung, nicht bei Matthäus, beim Dornbusch. Und ich hoffe jetzt mit Gottes Gnade, diesen Gedanken rüberzubringen. Wieso ist das ein Bild für die Auferstehung? Oder auch die Erlösung. Es ist nur diese kleine Randbemerkung. Denn Mose ist verwundert, da brennt dieser Dornbusch und er verbrennt doch nicht. Dass die Toten auferstehen. Schau, Dornen sind in der Bibel ein Symbol für Gericht, Disteln und Dornen. Symbole des Fluchs. Er trug ja die Dornenkrone, sozusagen die Krone des Fluchs. Er war Fluch für uns, so wie Weinstock und Feigenbaum die Symbole des Segens sind. Und jetzt brennt der Dornbusch, ein Bild für das Gericht Gottes, ein heiliger Gott, der mit Sünden nicht Gemeinschaft haben kann, der den Sünder richten muss. Unser Gott ist ein Verzehrer in Feuer. Und dann verbrennt er doch nicht. Und da hat der heilige Gott tatsächlich im Kreuz von Golgatha einen Ausweg gefunden, wie er, der die Sünde hasst, die Sünde richtet, buchstäblich gnadenlos, so widersprüchlich das jetzt klingen mag, und trotzdem uns vergeben kann und wir mit ihm Gemeinschaft haben können, durch diesen heiligen Gott doch nicht verzehrt werden. Der Dornbusch brannte und er verbrannte doch nicht, weil ein anderer, das Lamm Gottes, diese Schuld getragen hat. Und deswegen dürfen wir frei ausgehen und deswegen dürfen wir die Vergebung haben und die Gewissheit des ewigen Lebens. Der Dornbusch, ein Bild für die Auferstehung, ein Bild für die Erlösung. Und Mose ist ja der Typus für Christus, ein Bild für die Errettung. Und jetzt der vierte Anlauf. Da lesen wir in Matthäus 22 ab Vers 34. Da aber die Pharisäer hörten, dass er den Sadduzäern das Maul gestopft hatte, versammelten sie sich. Also sie haben sich schon gefreut, dass endlich mit diesen Fangfragen, wo sie keine Antwort hatten, da sie jetzt jemand in die Schranken gewiesen hatte. Und einer unter ihnen, ein Schriftgelehrter, versuchte ihn, seht ihr die Prüfung, Pharisäer und Schriftgelehrten, und sprach: Meister, welches ist das vornehmste Gebot im Gesetz? Jesus aber sprach zu ihm: Du sollst Gott lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von ganzem Gemüte. Dies ist das höchste und größte Gebot, steht nicht bei den 10 Geboten. Das andere aber ist dem gleich, und das steht auch nicht bei den 10 Geboten: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und schaut, hier steht, in diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Ich habe die Zahl beiden bewusst herausgegriffen, weil wir haben aus den 2 Geboten 3 Gebote gemacht. Es haben durch all die Jahrhunderte und Jahrtausende alle Konfessionen Eigenliebe als Egoismus abgelehnt. Und da begann die Wende durch den Freud-Schüler Erich Fromm. Er hat als erster gelehrt, wir müssen lernen, uns selber zu lieben. Und das hat dann Trubisch 1973 in seinem Bestseller Liebe dich selbst aufgegriffen und hat uns erklärt, ja, liebe dich selbst, ich kann den Nächsten nur lieben, wenn ich mich selber liebe. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und dieser Vers hat uns immer gerichtet. Und man hat so getan, als stünde hier ein Imperativ, eine Befehlsform. Aber die Bibel kennt nur 2 Gebote, Gott und den Nächsten. Sie hat nicht 3 Gebote, dass du dich selber auch lieben sollst. Niemand hat sein Fleisch jemals gehasst. Liebe Freunde, ich weiß nicht, wie es euch geht. Aber hätte mir jemand nach der Bekehrung gesagt, Alexander, du musst lernen, dich selber zu lieben, da hätte ich gesagt, was für ein Blödsinn, ist doch mein Problem. Ich brauche jemanden, der mich davon befreit. Du bist dir von Natur aus am nächsten. Und wären wir in Japan gewesen und das Erdbeben, wir hätten alle sofort zum Ausgang gedrängt, womöglich über andere hinweg. Das ist deine Natur. Aber da sieht man, wie verlässlich das Wort Gottes ist. Es hat uns das vorausgesagt. In 2. Timotheus 3, wo Paulus auflistet den zweitgrößten Sündenkatalog. Den größten haben wir in Römer 1, da listet er 21 Anklagen auf. Den zweitgrößten haben wir in 2. Timotheus 3, 18 Eigenschaften. Du sollst wissen, in den letzten Tagen werden gräuliche Zeiten kommen. Und dann sagt er als erstes, die Menschen werden viel autos, sich selbst lieben. Und da sieht man, das beginnt auch so Ende der 60er Jahre, so jetzt ungefähr eine Generation, lehrt man uns, wir brauchen Eigenliebe. Und es hat fast alles durchdrungen, obwohl der Herr sagt, wer zu mir kommt und hasset nicht Vater, Mutter und so weiter, sein Eigenleben, kann nicht mein Jünger sein. Wir haben es trotzdem geschafft, umzudrehen. Und dann in 2. Timotheus 3, Vers 4 steht viel Hedonos, vergnügungssüchtig. Und wir haben aus der Nachfolge Jesu eine Spaßreligion gemacht. Anwesende von Herzen gerne ausgenommen. Und wenn man das dann liest in Ländern der Verfolgung, zum Beispiel, glaube ich, es war im Iran, da sagen die Gläubigen den Moslems, die sich bekehren, wir versprechen euch zwei Dinge, Vergebung und Verfolgung. Das ist eine andere Situation und ich sage das nicht von oben herab. Ich gehöre zu der Generation, die Überfluss und Freiheit erlebt hat, wie keine Generation jemals zuvor in der Geschichte der Menschheit. Darauf sagt dieser Schriftgelehrte, Meister, du hast recht geredet. Und da nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus. Jetzt stellt der Herr eine Frage. Und sprach, was dünkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie sprachen Davids. Er sprach zu ihnen, wie kann ihn dann David im Geist seinen Herrn nennen, wenn er sagt, der Herr hat gesagt zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, dass ich lege deine Feinde unter deine Füße. So ihn nun David einen Herrn nennt, wie ist er dann sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten. Also wir wissen die Antwort, er hat die menschliche und göttliche Natur und die menschliche kommt eben über die Linie Davids und die göttliche ist der ewige Sohn Gottes. Wir haben das ja schon auch in dieser berühmten Weihnachtsprophetie Jesaja 9. Uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Kind geboren, menschliche Natur, Sohn gegeben, göttliche Natur. Die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und sie kannten natürlich nur vordergründig, der Messias ist der Sohn Davids. Wir wissen die Antwort, er zitiert diesen meist zitierten Psalm 110 aus den im Neuen Testament, meist zitierte gemeinsam mit Psalm 118. Und jetzt können sie ihm nichts mehr antworten. Und von dem Tage an wagt ihn fort niemand zu fragen. Also die Prüfung ist bestanden, sie haben es versucht, 4 Anläufe, nochmals am 10. Tag des Monats Nisan, das Lamm ausgesondert, am 14. Tag geschlachtet, 4 Tage lang observiert, hier verschiedene Menschengruppen versuchen ihn zu Fall zu bringen, wagen ihn nichts mehr zu fragen, der Test ist bestanden. Aber ich möchte noch etwas anderes. Die hatten ja Lust, sich mit dem Herrn anzulegen. Hatten Lust, mit ihm zu streiten. Und jetzt stellt er eine Frage. Und das ist Funkstille. Und das erinnerte mich an Hiob, Kapitel 9, die Verse 2 und 3. Da sagt Hiob, ja, ich weiß sehr wohl, dass es so ist und dass ein Mensch nicht Recht behalten kann gegen Gott. Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann ihm auf 1000 nichts eins antworten. Und es gibt ja Leute, die haben jetzt noch die große Klappe. Ja, also Gott, und ich werde dann schon meinen Mund aufmachen. Liebe Freunde, ich darf euch garantieren, wenn du in die Gegenwart Gottes kommst, dann verstummst du. Und dann wird er Fragen stellen. Du wirst ihm auf 1000 nicht eine antworten können. Und hier haben wir im Sichtbaren so eine Erfüllung. Die hatten Lust, mit ihm zu streiten. Und dann stellt der Herr eine Frage und dann ist Funkstille. Und jetzt setzen wir auch allmählich zur Landung an. Obwohl, ich wollte ja bis Mitternacht machen, nicht? Also ich. Sie wagen fort, nichts mehr zu fragen. Nochmals, die Prüfung ist bestanden. Und vorbei, das Lamm Gottes ist fehlerlos, vollkommen und kann deswegen der Weltsünde wegnehmen. Hat sozusagen vor den Augen der Öffentlichkeit den Test bestanden. Und liebe Freunde, weil der Herr und sein Wort parallel geht, die Menschen werden immer wieder versuchen, Fehler zu finden in der Bibel und Widersprüche und so weiter. Und das wird ja immer aktueller. Durch den Islam wird ja der Angriff, die Herausforderung ja auch immer ungeschminkter. Wir bündeln zusammen, der vierfache Test, er wird getestet von den Hohenpriestern und Ältesten des Volkes. Erstens, zweitens, von den Leuten des Herodes und den Jüngern der Pharisäer. da ging es um den Zinsgroschen. Drittens, von den Sadduzäern, da ging es um die Auferstehung von den Toten. Und viertens, von den Pharisäern und Schriftgelehrten, da ging es um das größte und vornehmste Gebot. Jetzt zurück zu Palmsonntag, Einzug Jesu, triumphaler oder begeisternder Empfang in Jerusalem. Und wie ist das prophetisch einzuordnen? Wenn ihr Sacharja 9, Vers 9 lest, da ist diese berühmte Prophetie: Du, Tochter Zion, jauchze, dein König kommt. Und damit hat es folgendes Bewandtnis. Man muss allerdings etwas in der Geschichte Bescheid wissen. Die Verse 1 bis 8 von Sacharja, die gelten als die zweitverlässlichste historische Prophetie in der Bibel. Sage ich schon Englisch Bibel. Das ist der Feldzug Alexander des Großen gegen Syrien, das Jahr 332 vor Christus. Da werden ganz erstaunliche Einzelheiten geschildert, die wir jetzt nicht näher beleuchten wollen. Ihr habt ja schon genug jetzt mitbekommen müssen. Und ich habe so die Gabe, viel reinzupacken. Und nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt. And we are all slain in the brain. Also das wollen wir nicht. Und das war, also Sacharja 600 vor Christus war ungefähr so 200 Jahre danach. Und Alexander, der ritt immer hoch zu Ross. Auf diesem Pferd, das nur er reiten konnte, Bukephalos, sieht man das hier schön. Und er war ein stolzer Herrscher. Die Stadt Tyrus hat ihm die Anbetung ihres Stadtgottes verweigert. Und Tyrus galt als uneinnehmbar. Und deswegen haben die ihn abgelehnt. Und das mit so einem Mann zu machen, war keine Kleinigkeit. Und jetzt komme ich doch noch in Einzelheiten. Also gehen wir weiter. Er hat es tatsächlich geschafft, Tyrus, das als uneinnehmbar galt, ragte 30 Meter hoch, damals noch von der Küste, heutige Libanon getrennt. Gab es keine Hubschrauber damals, konnte man nicht einnehmen. Er hat es eingenommen. Und das war ein Erdbeben. Da ging eine Schockwelle. Da haben die sich alle praktisch restlos dem Alexander ausgeliefert. Und er hat dann die Stadt eben niedergemacht. Und das ist der weltliche König. Mit Gewalt. Triumphalistisch. Und vergewaltigend. Anbetung fordernd. Und das ist der Kontrast jetzt zu Sacharja 9. Vers 9. Aber du, Tochter Zion, Jerusalem, dein Messias, der ist ganz anders. Der kommt nicht hoch zu Ross, der ist arm, der ist demütig, der kommt auf den Esel, auf den Lastbahn, füllt der Eselin und der wirbt um deine Gunst. Und er möchte dein Herz überwinden mit Liebe und nicht mit Gewalt. Ich stehe vor der Tür und klopfe an und er bedrängt dich nicht. Er möchte, dass du ihm antwortest, er möchte, dass du sein Kind wirst, aber er wird dich nie zwingen, wie es die Welt macht. Und lass mich damit Folgenden abschließen, liebe Freunde, das ist ganz jung und ganz frisch und ich komme ja viel herum und das Alte ist ein schlimmes Haus, sehr viel beginnt zu wanken, dem einen gehen die Haare aus, dem anderen die Gedanken, mir geht derzeit beides aus und dann weiß ich nicht, habe ich diese Geschichte schon mal hier erzählt oder nicht, aber diese Geschichte kann ich ja nicht erzählt haben, weil ich erst die vor ein paar Wochen in Papua-Neuguinea gehört habe. Und es ist jetzt doch schon ein paar Jährchen her, dass ich das letzte Mal hier war. Und da lernte ich einen Missionar kennen namens Miles. Und der erzählte, der wie er zum Glauben fand. Und das hat mich bewegt. Als junger Mann ist er durch den Nordwesten, glaube ich, Amerikas getrampt, so um die 20, in Begleitung eines Teenagers von 15, 16 Jahren. Sind ein paar Tage zusammengereist und dann trennten sich ihre Wege. Dann haben sie sich verabschiedet bei so einer Kreuzung und dann ging dieser Junge, dieser Teenager rüber und dann merkte er, wie der da so drüben stand, wie der mit sich innerlich irgendwie rang, herumdruckste. Und dann kam er tatsächlich nochmal zurück. Und dann sagte er ihm sinngemäß, also ich bin Christ und du brauchst Jesus, dich kann nur Jesus retten und du musst in der Bibel lesen, um von ihm zu erfahren. Und dann hat er ihm noch versucht, das Evangelium zu erklären. Und wie mir dieser Miles erzählte, dort in Papua-Neuguinea auf der Station der New Tribes Mission, er hat sich gedacht, er ist weggetreten. Aber weil sie Freunde waren, hat er höflich zugehört, obwohl er gedacht hat, Schraube locker. Und da hätte man sagen können, seht ihr, was bringt das? Und da sieht man hier die Größe Gottes. Jedenfalls, um es zusammenzufassen, ich weiß jetzt nicht all die Einzelheiten, einige Jahre danach war dieser Miles mit seinem Leben total frustriert. Er wusste nichts mehr mit seinem Leben anzufangen, wozu lebe ich? Und er hat immer lauter den Gedanken, Selbstmord zu begehen, geäußert. Und dann hat es auch seiner Mutter gesagt. Und die war so auf einem psychologischen Trip und die sagte, dann häng dich auf. Das ist ein großer Trostspruch, noch dazu von einer Mutter. Man fragt sich, wie ist das möglich? Das hat ihm den Rest gegeben. Dann hat er den Selbstmord alles geplant und ist dabei, ihn umzusetzen. Ich glaube, es war durch Tabletten oder was. Und als er dabei ist, jetzt diesen Selbstmord zu begehen, kommt ihn auf einmal dieses Gesicht von diesem Teenager-Freund Jahre zurück in Erinnerung und er hört noch, wie er sagt, ich kann nur Jesus retten und du musst in der Bibel lesen. Alles andere hat er vergessen. Kommt das auf einmal hoch. Dann holt er sich eine Bibel, Amerika, da gibt es noch in den Häusern eine Bibel, fängt an zu lesen, bekehrt sich. Und er wollte ganze Sache machen und ist jetzt Missionar in Papua-Neuguinea. Und da ist mein Herz wieder neu aufgeblüht über die Gnade Gottes. Das ist so ein schwaches Zeugnis. Man könnte denken, was soll's? Und ein Teenager ringt mit sich, hat Kämpfe. Und wie hat das der Herr verwendet? Und lasst uns in dem Sinne Gott noch Großes zutrauen. Er ist ein barmherziger Gott. Er ringt um unser Herzen. Er wirbt um uns und er möchte uns retten.